Also wir hatten vor der Pause die ersten drei Kapitel im Überblick gesehen. Wir hatten gesehen in einem Vorspann, wenn ich so sagen darf, wie die Versammlung in Thessalonich entstanden ist. Und wir hatten auch gesehen, wie Paulus sich weiter um die Versammlung kümmerte, auch nachdem er den Ort verlassen hatte. Er war ja nur insgesamt an drei Sabbaten dort gewesen, also eine Zeit zwischen 2 und 3 Wochen. Er hatte Timotheus zurückgeschickt, hatten wir gesehen, von Athen aus. Und die Thessalonicher, also eine ganz junge Versammlung, ein paar Monate alt, die Menschen auch dort erst ein paar Monate gläubig an den Herrn Jesus, sei es, dass sie aus den Juden kamen, ein Teil von ihnen kamen aus diesem Volk, der größere Teil wohl aus heidnischem Hintergrund. Und dieser Brief atmet sehr auch diese Frische, diese erste Liebe der Thessalonicher, auch ihre Liebe zu dem Apostel, der das Werkzeug war für die Entstehung der Versammlung. Es gibt eigentlich noch eine Versammlung, wo man den Eindruck hat, dass Paulus auch eine sehr innige Beziehung zu hatte. Das war die Versammlung in Philippi. Es waren wohl diese beiden Versammlungen, wo also sehr viel Herzenswärme zwischen dem Diener und der Versammlung bestand, Philippi und Thessalonich. Und dann hatten wir gesehen in Kapitel 2 und 3, wie Paulus sie tröstet in ihren Umständen, die nicht einfach waren. Und nachdem er so zu ihren Herzen gesprochen hatte oder geschrieben hatte, sich so an sie gewandt hatte, kommen jetzt in Kapitel 4 erste Ermahnungen. Vorher nicht. In den ersten drei Kapiteln finden wir keine Ermahnung. Und das ist auch sehr wichtig in einem Dienst. Ermahnungen werden eigentlich erst dann angenommen, wenn eine gewisse Verbindung der Herzen da ist. Man kann nicht, selten wird der Dienst einer Ermahnung angenommen, wenn da nicht schon eine innerliche Bindung da ist. Da muss der ermahnt wird, schon sehr geistlich sein und sagen, gut, Gott ermahnt mich und es ist egal, wer diese Ermahnung ausspricht, ich nehme sie an. Wenn jemand so geistlich ist, dann geht auch das. Aber im Allgemeinen ist ja da, wo Ermahnung nötig ist, da ist ein Mangel, auch vielleicht ein Mangel an geistlicher Haltung. Und darum ist es wichtig, dass der ermahnt, erst einmal eine Beziehung aufgebaut hat zu dem, den er ermahnt. Wir sehen das sehr deutlich auch zum Beispiel bei dem Herrn Jesus am Brunnen des Jakob, bei der Samariterin. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus und sagt, hör mal, du bist eine Frau, die mit irgendjemandem in wilder Ehe zusammenlebt. Ich muss dir das mal sagen. Sondern er spricht erst vom lebendigen Wasser und von manchen Dingen und spricht zu ihrem Herzen. Und als er das erreicht hat, da kommt er auch auf den Punkt zu sprechen, aber nicht gleich. Und auch hier also die Ermahnungen erst jetzt. Er erinnert sie in den ersten beiden Versen an die Belehrungen, die er schon gegeben hat, als er bei ihnen war. Ich möchte das jetzt ganz, ganz kurz machen, damit wir zu dem Hauptteil kommen. Dann kommt in den Versen 3 bis 8 Belehrungen über den Willen Gottes im Blick auf die Reinheit der Ehe. Das sind Belehrungen, die damals wie heute wieder sehr wichtig sind. Damals müssen wir denken, diese Menschen kamen aus heidnischem Hintergrund, wobei eben auch dazu durchaus Praktiken auf sexuellem Gebiet gehörten, die ganz weit weg von Gottes Gedanken waren. Und wenn jetzt solche Menschen Gläubige wurden, brauchten sie in Bezug auf diese Dinge gründliche Belehrung, was Gott denn nun eigentlich über diesen Bereich denkt. Nachdem sich dann, sagen wir mal, in Europa, in unserem Land, Ländern das Christentum breit gemacht hat und in der Bevölkerung Gottesfurcht im Allgemeinen noch verankert war, war das wieder ein Thema, wo es vielleicht nicht so in den Vordergrund gestellt werden musste, weil viele Dinge einfach von den Menschen als gut und richtig angesehen wurde, geprägt von einem christlichen Hintergrund. Heute dagegen lösen sich diese Dinge wieder auf, wir wissen das, und in erschreckender Schnelligkeit lösen die Dinge sich auf. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften werden bald genauso geachtet wie eine Ehe. Auch in Bezug auf das Steuerrecht werden da alle Bemühungen da, das auf gleichen Level zu bringen. Die großen Kirchen schweigen zum Teil dazu. Es gibt Kirchen, wo gleichgeschlechtliche Partner getraut werden. Es gibt Geistliche, die mit ihrem Lebenspartner in Pfarrhäusern leben. Alles das ist erschreckend in unserer Zeit. Und was auch nicht mehr selbstverständlich ist, auch in manchen Kreisen, die man durchaus als gläubige Kreise bezeichnet, wo durchaus noch von Bekehrung gesprochen wird, ist das Zusammenleben von jungen Menschen vor der Ehe. Das wird zunehmend geduldet und trotzdem dürfen die am Abendmahl teilnehmen. Ja. Da sagt man nichts mehr zu. Wie gesagt, nicht nur in den großen Kirchen, leider. Auch in solchen, die sich durchaus noch als bekennende Christen bezeichnen. Und da müssen wir einfach sagen, dass jegliche geschlechtliche Beziehung außerhalb einer Ehe nennt die Bibel Hurerei und ist Sünde. Und eine Ehe kennt Gottes Wort nur zwischen verschiedenem Geschlecht. Eine Ehe wird geschlossen offiziell, wobei das an verschiedenen Staaten dieses Offizielle durchaus einen verschiedenen Ausdruck haben kann. Bei uns ist das Standesamt. Und da möchte ich ganz deutlich sagen, ein Zusammenleben von zwei Menschen ohne einen Trauschein vom Standesamt ist Hurerei. Und möchten wir an diesen Dingen festhalten und darauf achten, auch in der Gemeinde. Und möchten wir auch unseren Kindern und den jungen Menschen, die in die Gemeinde kommen, wo vielleicht Eltern nicht von kommen, diese Dinge klar darlegen und wenn dort Dinge anders praktiziert werden, dann auch entsprechend handeln. Dann in den Versen 9 und 10, da werden sie eigentlich nicht ermahnt, sondern da wird nur festgestellt, dass das bei ihnen vorhanden war, die Bruderliebe, und dass sie auch betätigt wurde von ihnen, dass Paulus eigentlich darüber gar nicht schreiben musste. Und dann Vers 10b bis 12, da war jetzt wieder ein Punkt, der ein gewisses Problem bei ihnen darstellte. Es hatte solche gegeben, die vielleicht in der Naherwartung des Herrn aufgehört hatten zu arbeiten, und Paulus zeigte ihnen ganz klar, dass das eine Aufgabe, die Aufgabe eines Christen ist, seinen Lebensunterhalt, wenn es denn möglich ist, selbst zu verdienen. Auch habe ich manchmal bei zwar wenigen, aber doch vereinzelt bei Christen festgestellt, dass das soziale Netz, was wir haben, das zwar etwas brüchiger wird mit der Zeit, weil es letzten Endes sehr, sehr teuer ist, aber das doch noch hält, dass manche sich ein wenig darauf ausruhen. Nicht? Man kann sich gewöhnen daran und nicht mehr alle Kräfte doch einsetzen, doch einen Arbeitsplatz zu finden. Ich weiß, dass es Situationen gibt, wo das schwer ist. Und ich denke auch für einen Christen, wenn er keine Arbeit in seinem erlernten Beruf findet, sollte sich für keine Arbeit zu schade sein. Ich spreche jetzt nicht davon, dass ein Christ manche Arbeit nicht tun kann. Es gibt natürlich Arbeiten, die ein Christ nicht tun kann. Das sind aber ganz, ganz wenige Arbeiten, die er nicht tun kann.
Für 5 Euro auch, ne?
Ja, auch für 5 Euro. Auch für 5 Euro, ja. Auch dafür. Denn Müßiggang ist nie gut. Ich würde für noch weniger arbeiten, um einfach zu arbeiten. Der Müßiggang allein ist schon schlecht. Dass manche Arbeitslöhne wirklich eine Zumutung sind, ist eine andere Seite. Aber das ist nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist zu arbeiten. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Und wenn der Herr dann diese Bereitschaft bei mir sieht, dann wird er mir auch helfen. Was er aber nicht duldet, der Herr, ist Müßiggang, wo man sich einfach ausruht. Nochmal, ich habe einen Sohn, der auf Hartz IV lebt und wie bitter das ist, das weiß ich auch. Und der bemüht sich wirklich, Arbeit zu finden. Und er kann auch immer wieder mal was tun, aber alles, was über 100 Euro ist, muss er abgeben. Und er will da auch ehrlich sein und das gibt er dann auch ab. Ja? Und arbeitet einen ganzen Monat lang und darf dann 100 Euro davon behalten. Dass das alles unsinnig oder einem unsinnig vorkommt, ist eine Sache. Und das ist ein Sohn von mir, der nicht einmal gläubig ist. Aber so das tut er doch. Und das seit vielen Jahren. Und hat ein Studium mit 1,0 hingelegt. Das ist bitter. Das ist ganz bitter. Ich weiß durchaus, wovon ich spreche. Und doch sage ich es mit aller Deutlichkeit. Wir sollen nicht faul sein. Und das soziale Netz nicht ausnutzen. Ich hatte nun einen Beruf als Beamter, da kann man sagen, gut, Horst, du hast gut reden. Nicht? Ich war Lehrer und hatte eine unkündbare Stelle. Ich hätte gerade die silberne Löffel klauen müssen. Nicht? Aber da gab es in der Schule nicht so viel von. Ja, nun kommen wir zu dem lehrmäßigen Kernthema dieses Briefes. Ich habe hier die Bibelverse. Ich will sie hier vorlesen. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietenem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Was wir hier haben, ist die sogenannte Entrückung. Wir finden das Verb in Vers 17. Zugleich mit ihnen entrückt werden. Ein ganz wichtiges Ereignis. Der Apostel Paulus hatte von der Entrückung zu den Gläubigen in Thessalonich oder zu den Menschen, die dort zum Glauben gekommen waren, während der 3 Sabbate, wo er dort war, vom Kommen des Herrn gesprochen, aber nicht von der Entrückung. Das Kommen des Herrn, so allgemein dieser Ausdruck, heißt einfach, dass der Herr Jesus einmal vom Himmel wiederkommt. Punkt. Dass dieses Kommen verschiedene Aspekte hat, die auch zeitlich nacheinander geordnet sind, darüber hat Paulus höchstwahrscheinlich in dieser kurzen Zeit, wo er da war, nicht gesprochen. Er hat nur gesagt, ich sage mal so ganz einfach, Christus kommt wieder. Und ich vermute sogar, dass er mehr, als er dort war, Das sehen wir auch an deutlich im zweiten Brief, aber auch an den Versen, die dann in Kapitel 5 folgen noch, dass er mehr von dem Kommen des Herrn gesprochen hat, wenn er hier auf der Erde dann sein Reich aufrichten wird. Und die Geschwister, wie gesagt, in Thessalonich, erwarteten dieses Kommen und waren, wie ich anfangs sagte, davon überzeugt, dass alle, die da waren, jetzt da in dem Raum, die Alten wie die Jungen, dass sie alle das erleben würden. Dass wenn der Herr Jesus kommt, das Reich aufrichtet, dann sind sie da. Sind sie alle da. Und jetzt waren einige von ihnen gestorben. Und da waren sie betrübt, wie wir das in Vers 13 lesen. Und diese Betrübnis kam aus einem auch falschen oder mangelnden Kennen der Dinge, einem mangelnden Verständnis. Und das wollte Paulus nicht, dass sie in dieser Unwissenheit bleiben. Dass diese Unwissenheit führte dazu, dass sie ebenso betrübt waren wie die übrigen Menschen, das meint wie die, die gar keinen Glauben haben. Denn die haben auch keine Hoffnung. Dann in Vers 14, da sagt Paulus etwas, das ist frappierend. Er sagt, wenn wir glauben, erstens, dass Jesus gestorben ist, das tut ihr doch, ihr Thessalonicher, das glaubt ihr, die ihr jetzt hier im Raum seid, denke ich. Wenn ihr glaubt, dass Jesus auferstanden ist, dann sollt ihr auch glauben, dass Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen wird. Das heißt, die werden dabei sein, die in Jesu entschlafen, die als Gläubige gestorbene werden dabei sein, wenn der Herr Jesus sein Reich aufrichtet. Sie werden dabei sein. Und jetzt ab Vers 15 zeigt Paulus, wie das geschieht. Dass die dabei sein werden, die da schon entschlafen sind, das steht für Paulus von Anfang an fest. Das sagt er ganz klar, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben ist, wenn wir glauben, dass er auferstanden ist, dann glauben wir auch, dass die mit ihm kommen, wenn er sein Reich aufrichtet. Aber wie das geschieht, wo sie doch jetzt tot sind, das wird jetzt beschrieben. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn. Und das heißt, hier kommt jetzt eine neue Offenbarung über dieses, wie geschieht denn das? Dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, übrigens ist von denen, die damals Paulus schrieb und Paulus selbst, keiner mehr am Leben, nicht? Aber so lebendig war die Hoffnung, dass Paulus immer sagte, das kann jeden Moment passieren. Und dann sind wir die Lebenden. Also er hatte nie den Gedanken, ja, da vergehen noch Jahrhunderte. Und wir werden alle auch wieder sterben. Und die nächste Generation wird auch noch sterben. Nein, die lebten, sagten immer, wir können die Lebenden sein in dem Moment. Die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, dem Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Warum nicht? Nur das ist erstmal wieder eine Feststellung, wir kommen denen nicht zuvor, oder wir haben keinen Vorteil vor denen, denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Wenn also der Herr Jesus kommt, dann wird dieses Kommen hier mit einer dreifach akustischen Begleiterscheinung sein. Er kommt mit einem gebietenden Zuruf. Erstens, zweitens mit der Stimme eines Erzengels und drittens mit der Posaune Gottes. Die Frage ist, es gibt Ausleger, die diese drei Ausdrucksformen der Lautäußerungen auf verschiedene Gruppierungen zuordnen, kann man machen. Die Stimme eines Erzengels, da denken Sie an die Gläubigen aus dem Alten Testament, weil die viel mit Erzengeln zu tun hatten, nicht? Die Posaune, da denken Sie mehr an das Sammeln der Lebenden und der gebietende Zuruf. Es ist schwierig, also ich weiß nicht, ob das ausgedrückt werden soll. Das Ergebnis jedenfalls dieser Lautäußerung wird folgendes sein: Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das ist das Erste. Also auch die, um die jetzt gerade die Thessalonicher trauerten, die im Glauben entschlafen waren in ihrer Mitte, in dieser kurzen Zeit, auch sie werden dann auferstehen. Ich sage nur ganz kurz den Text nach, nachher werden da vielleicht noch manche Fragen sein. Das nächste, danach, nach diesem Ereignis der Auferstehung, werden wir die Lebenden, die Lebenden müssen ja nicht auferstehen, werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, so, die werden jetzt vereint, zugleich mit ihnen, die auferstanden sind und die Lebenden, die müssen nicht auferstehen, die werden zusammen dem Herrn entgegengerückt werden in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Ja, jetzt könnte man sagen, Moment, Paulus, aber das ist doch nicht das Thema. Die Ankunft des Herrn, sein Reich aufrichten, das steht doch hier jetzt gar nicht. Sondern da steht, du kommst, eine Stimme, die Toten stehen auf und die an dich glauben und leben, zusammen mit ihnen, in die Luft und dann beim Herrn. Aber genau das ist die Entrückung. Genau das ist die Entrückung. Und das ist, so erklärt Paulus, wenn dann Christus kommt zur Aufrichtung des Reiches, dann wird er die Entschlafenen mit sich bringen. Was wir gelesen haben in Vers 14. Ja, weil die vorher schon auferweckt worden sind. Weil die vorher schon zu ihm in den Himmel gegangen sind, wird er dann, wenn er kommt, um sein Reich aufzurichten, sie mit sich bringen. Genauso wie die Lebenden, die er entrückt hat. Was hier übrigens im Thessalonicher Brief nicht steht, ist, was mit uns, den Lebenden, da noch geschieht, wenn wir entrückt werden. Das finden wir in 1. Korinther 15. Wir werden nämlich verwandelt werden. Denn mit diesem Leib werden wir dem Herrn nicht entgegengerückt werden. Wir werden einen anderen Leib bekommen, aber das spricht die Bibel von Verwandlung. Ja? Während die anderen, die gestorben sind, sie haben gleichsam den alten Leib abgelegt, haben ausgezogen und ziehen den neuen an, während bei uns wird von einer Verwandlung gesprochen. Aber diese näheren Dinge, was mit unserem Leib, mit dem Leib der Lebenden geschieht, das, wie gesagt, wird hier übergangen. Das finden wir aber in 1. Korinther 15. Was wir hier haben, ist also wirklich die Entrückung, von der auch der Herr Jesus schon gesprochen hat. Und zwar einmal ganz deutlich in Johannes 14, wo er gesagt hat, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, so werde ich wiederkommen und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Genau das ist auch die Entrückung. Bloß hat der Herr Jesus dort nicht die Begleitumstände geschrieben. Er hat nur gesagt, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen. Aber der Zweck, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Und das haben wir hier am Ende genauso in Vers 17. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Also das ist dasselbe Ereignis wie in Johannes 14, Vers 3. Auch dort spricht der Herr Jesus von der Entrückung, aber wie gesagt, dort steht nichts von Toten und Lebenden. Hier wird darauf eingegangen, was mit diesen Gestorbenen ist, denn das war ja das Problem der Thessalonicher. Ist das, da können nachher noch Fragen zugestellt werden, ich denke, den meisten meiner Zuhörer ist das klar. Wenn der Herr Jesus also wiederkommt, beim ersten wiederkommt, dann kommt er nicht bis auf die Erde. Er kommt bis in die Luft. Das lesen wir dort hier sehr deutlich. Und dort in der Luft, in dem Bereich der Atmosphäre, dort werden wir dem Herrn begegnen. Er kommt also fast bis auf die Erde, aber er setzt seinen Fuß dort nicht auf den Ölberg oder so etwas. Ja? Das wird auch ein Ereignis sein, was unsichtbar sein wird für die Welt. Das wird die Welt nicht sehen. Während wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit, dann wird das zwar die Welt auch überraschen, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, aber er kommt wie ein Blitz vom Osten bis zum Westen. Das wird keinem entgehen, keinem. Aber dieses Ereignis ist etwas, was die Ungläubigen nicht sehen werden. Die Folge natürlich, da fehlen kurze Zeit später einfach Menschen auf der Erde. Die sind nicht mehr da. Dass die Gräber leer sind, das wissen sie nicht. Die sind nicht aufgebrochen, die Gräber. Nicht? Es ist einfach niemand mehr drin. Und mit diesen Worten sollten sie einander ermuntern. Wir müssen denken, wir haben vielleicht das Problem, aber die Thessalonicher, die hatten dieses Problem. Die hatten sich wirkliche Sorgen gemacht um die, die entschlafen waren. Und als jetzt dieser Brief kam, oh, so ist das. Dann ist alles gut. Dann ist ja alles gut. Weil sie einfach dem Wort Gottes glaubten. Nicht? Da hatten die dann keine Probleme mehr. Das war in dem Moment, war dieses Problem für sie bestand nicht mehr, weil sie dem sicher geglaubt haben. Übrigens finden wir in der Offenbarung die Entrückung nicht direkt geschildert. Die Offenbarung ist ein Buch der Gerichte, hat es auch vorwiegend mit der Erde zu tun. Dort wird sie nicht beschrieben, aber es gibt einen indirekten Hinweis. Wir haben in der Offenbarung, wird sie ja ganz am Anfang in Kapitel 1, ich meine Vers 16 ist es, in drei Teile eingeteilt, wo der Schreiber sagt, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen muss. Drei Abschnitte. Was du gesehen hast, das ist Kapitel 1. Er hat den Herrn Jesus gesehen, in richterlicher Gestalt, zwischen den sieben Leuchtern. Das hatte er gesehen. Und Kapitel 4 beginnt, komm hier herauf, wird zu Johannes gesagt, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Da beginnt also schon die dritte Phase, nach diesem. Und was ist dieser Ausdruck? Das ist Kapitel 2 und 3, was dazwischen liegt. Und das sind die sieben Sendschreiben, die prophetisch über die Geschichte der Kirche sprechen auf der Erde. Das ist die Zeit, in der wir leben, solange es Christentum auf der Erde gibt. Und dann kommt aber der Moment, und damit meine ich symbolisch, wird die Entrückung angedeutet. Wenn zu Johannes gesagt wird, komm hier herauf. Da wechselt er den Schauplatz von dieser Erde in den Himmel und es sieht er den Thron Gottes. Da im Bilde wird die Entrückung angedeutet, aber direkt wird nicht darüber in der Offenbarung gesprochen. Kommen wir wir hatten da schon drüber gesprochen. Jetzt kommt der nächste Abschnitt, Kapitel 5. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen, schlafen bei Nacht. Und die betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die von dem Tage sind, lasst uns nüchtern sein. Angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Errettung. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Nun, in dem Abschnitt vorher hatten wir gesehen, hatte Paulus im Wort des Herrn ihnen das Geheimnis der Entrückung mitgeteilt, wie das denn nun stattfinden würde. Dass die Toten in Christus zuerst auferstehen würden und dass die Lebenden dann zusammen mit den auferweckten Heiligen dem Herrn entgegengerückt werden. Und ich hatte dann noch hinzugefügt, und das erklärt uns, wie geht das denn, dass die Entschlafenen, wenn der Herr kommt, um sein Reich aufzurichten, dabei sein werden, indem sie eben mit uns vorher entrückt werden. Und wenn er dann mit uns kommt, dann sind sie auch dabei. Und jetzt dieser Tag des Herrn, das ist der Tag, den wir anfangs Vers 2 haben. Dieser Tag des Herrn, das ist der Tag, wo er seine Herrschaft hier auf der Erde sichtbarlich antreten wird. Jetzt ist noch nicht der Tag des Herrn. Das werden wir vor allem im 2. Thessalonicher Brief dann sehen. Da sagt Paulus, dieser Tag kommt nicht, es sei denn das. Zuerst der Mensch der Sünde offenbart wird und der Abfall komme und alle diese Dinge. Dem Tag des Herrn müssen Ereignisse vorausgehen, die noch nicht stattgefunden haben. Da gibt es Ereignisse, die dem Tag des Herrn vorauslaufen. Und solange die nicht da sind, ist auch der Tag des Herrn noch nicht da. Und das war wiederum, das werdet ihr dann sehen, im zweiten Thessalonicher, ein Trost für die Thessalonicher, weil einige sagten, der Tag des Herrn ist schon längst da. Ihr seid so in Drangsal, ihr seid so in Not, das ist der Tag des Herrn mit all seinen schrecklichen Ereignissen. Und dann sagt Paulus, das kann gar nicht sein, denn das war noch nicht und das war noch nicht und das war noch nicht. Also dem Tag des Herrn laufen Dinge voraus, aber der Entrückung läuft nichts voraus. Nirgendwo in der Schrift steht, die Entrückung findet erst statt, wenn das und das und das und das stattgefunden hat. Darum ist die Entrückung das Ereignis, was wir als nächstes erwarten. Und das erwarten wir täglich. Aber den Thessalonichern ging es scheinbar ganz genauso wie den Jüngern. Wir wollen immer wissen, wann ist denn das Ganze? Das wollten die Jünger, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Das haben sie auch den auferstandenen Christus noch gefragt. Also das Thema hat sie gepackt. Aber bitte, wann genau Stunde? Und wir wissen, wie viele christliche Gruppierungen oder halbchristliche Gruppierungen da schon Daten ausgerechnet haben. Dann kommt der Herr oder dann ist er schon gekommen, aber verborgen und also ganz skurrile Dinge. Erst haben sie natürlich immer gemeint, dann kommt er. Und als er dann doch nicht kam, ja, dann ist er im Verborgenen gekommen. Also man hat es gern mit Zeitpunkten. Und der Herr Jesus hat auch den Jüngern damals gesagt, das liegt beim Vater. Es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Das ist auch für uns so. Ich möchte das einfach sagen, die Uhr von die Uhr Gottes, ich meine jetzt in Bezug auf Israel, ist gestoppt worden, als sie den Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Und wir wissen, dass er in Zukunft sich wieder mit Israel beschäftigen wird und dass dazwischen aber die Zeit liegt der Gnade, der Versammlung. Und das ist eine Zeit, die eben nicht fixiert ist von vornherein, so und so lange, Punkt. Israel, da haben wir sehr wohl Zeitrechnung. In der Offenbarung wissen wir, nach 3,5 Jahren und dann das, und auch wissen wir aus dem Propheten Daniel, so und so viele Tage, und wer aushat, so und so viele Tage. Sobald die Uhr Israels wieder startet, da gibt es wieder Zeitpunkte. Aber wann sie startet, das ist uns, das wissen wir nicht. Wann sie startet, wissen wir nicht. Können wir kein Datum angeben. Und jeder Versuch, das zu berechnen, scheitert. Nur eins durften sie wissen, der Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt eben unerwartet. Dieser Ausdruck wird natürlich oft benutzt in Bezug auf die Ungläubigen. Für sie kommt der Herr wie ein Dieb in der Nacht. Für uns kommt er nicht unerwartet. Wir wissen zwar nicht, wann er kommt, aber wir warten auf ihn. Aber die Welt wartet nicht. Auch kein Mensch wartet auf einen Dieb. Und dann ist er einfach mal plötzlich da, unerwartet. Und so auch die Welt, sie wartet nicht auf den Herrn. Und wenn er dann kommt, dann ist es wie ein Dieb in der Nacht. Nur wird gesagt, was dann für eine Zeit sein wird, nicht welche Stunde, sondern was die Zeit charakterisieren wird, wenn sie sagen Friede und Sicherheit. Das muss wohl dann in dem Moment ein politisches, eine gewisse Sicherheit geben, einen gewissen Frieden auf der Erde, der doch ein Ausmaß hat, dass sie sagen, jetzt haben wir es ungefähr geschafft. Dann kommt das Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und die kommen ja auch plötzlich. Natürlich weiß eine Schwangere ungefähr in der Zeit, nicht? Der Arzt gibt dann auch einen Geburtstermin an, aber wie jede Mutter weiß, manchmal sind es 2 Tage, 3 Tage früher, manchmal 2 Wochen früher, manchmal auch 2 Wochen später. Also es ist meistens nicht genau der Termin, den der Arzt da prognostiziert hat. Und dann, wenn es dann eintritt, die Geburtswehen, dann sind sie doch, ja, man hat es nicht vorher gewusst. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis. Das bezieht sich auf, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Aber wir sind nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Gemeint ist natürlich hier eine geistliche Nacht, eine geistliche Finsternis. Und weil wir nicht von der Nacht sind und nicht von der Finsternis, während der Nacht schläft der Mensch normalerweise, ist dieses Bild hier, wir aber eben diesem Bereich der Finsternis und der Nacht nicht mehr angehören, sollen wir auch nicht schlafen. Das heißt geistlich nicht schlafen, ja, sondern wachen und nüchtern sein. Neben dem Wachen kommt jetzt noch der Ausdruck nüchtern sein. Dann wird noch gesagt, dass viele eben draußen in der Welt nachts betrunken sind, sich nachts betrinken. Das ist sicher so. Tagsüber findet man zwar ab und zu auch schon angetrunkene Leute, aber ich glaube, nachts findet man mehr, nicht? Wenn die Polizei so Razzien macht, dann auf Alkohol prüft, dann oft eben in den Abendstunden oder in den Nachtstunden, weniger tags. Das ist also das Normale, was bei den Menschen normal ist. Wir sollen uns nicht berauschen, wir sollen nüchtern sein. angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens. Ich war der Brustharnisch bedeckt hier die inneren Organe, die wesentlichen, das Herz, die Lunge, vielleicht auch noch den Magen zum Teil. Der ging ja meistens bis zu den Lenden runter, dieser Brustharnisch. Und diese, wir denken an die Pfeile des Teufels natürlich hier. In Epheser haben wir mit dem Brustharnisch mehr, glaube ich, die praktische Gerechtigkeit verbunden, nicht? Ist das dort? Der Brustharnisch der Gerechtigkeit, nicht? Hier haben wir den Brustharnisch des Glaubens. Scheint mir bei den Thessalonichern wichtig zu sein. Praktische Gerechtigkeit war, bis auf dass sie da manche nicht arbeiten wollten, war das eigentlich bei ihnen vorhanden. Aber sie, der Glaube, also die, da geht es mehr auch um den Glaubensinhalte, da waren sie verunsichert und darum hatte der Teufel sie da angreifen können. Sie waren beunruhigt, hatten wir gesehen, bezüglich der Entschlafenen. Und da sollten sie diesen Brustharnisch tragen, des Glaubens und der Liebe. Und als Helm mit der Hoffnung der Errettung. Wir haben hier wieder diese drei großen Dinge, Glaube, Liebe, Hoffnung. Errettung meint natürlich die endgültige Errettung. Wir haben verschiedene, Errettung hat verschiedene Bedeutungsfelder in der Bibel. Wir haben einmal die Errettung der Seele, die bekommen wir, wenn wir uns bekehren. Dann sind wir grundsätzlich gerettet. Dann haben wir Errettung durch die Umstände hindurch, das nennt die Bibel auch Errettung, zum Beispiel Errettung von Gefahren, Errettung von schwierigen Menschen und dann haben wir die Errettung am Ende unseres Weges, dazu gehört dann auch die Errettung des Leibes und diese Errettung, die Errettung ganz am Ende, die meint Paulus hier mit der Hoffnung der Errettung. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, wie die übrigen Menschen, die nicht glauben, sondern zur Erlangung, jetzt haben wir wieder, der Errettung, Errettung jetzt hier im Gegensatz zu Zorn, durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist die vollständige Errettung am Ende. Ja, und das Endziel ist, und das ist für mich ein wunderbarer Ausdruck, zusammen mit ihm zu leben. Ich denke, dass sich das auf die Zukunft bezieht. Man kann natürlich sagen, ich lebe jetzt schon mit dem Herrn. Aber ich glaube, das ist eigentlich der Blick in die Zukunft, dass wir dort einmal mit ihm leben werden. Ich denke, die Jünger, die haben natürlich, ich jetzt nicht Paulus, aber die anderen Apostel, sie haben mit dem Herrn hier 3 Jahre gelebt. Er hat mit ihnen gegessen, sie haben bei ihm geschlafen, zusammen, sie haben wirklich mit ihm gelebt. Wir haben das in dieser Weise nicht getan. Wir glauben an ihn, aber einmal werden wir mit ihm leben, werden wir wirklich jeden Augenblick mit ihm zusammen sein, nie mehr getrennt sein von ihm. Wunderbares Teil, mit ihm leben. Und noch einmal werden sie aufgefordert, sich damit zu ermuntern. Ja, das hatte ich alles schon gesagt. Jetzt kommen wir zum Schluss. Weitere Ermahnungen und Schlussworte, wir haben den Hauptteil jetzt hinter uns, Verse 12 bis 13. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Seid in Frieden untereinander. Mich hätte das nicht gewundert, wenn dieser Brief an eine Versammlung gerichtet worden ist, sagen wir mal, die 30, 40 Jahre besteht, nicht? Dass da solche waren unter ihnen, die arbeiteten. Aber das war eine Versammlung, die war ein paar Wochen alt. Ach du liebe Zeit, wie Das ist schon verwunderlich. Ne? Das waren doch alles Gläubige, die waren alle noch im ersten Glaubensjahr, wenn man so will. Und doch gab es unter ihnen schon welche, die sich dadurch auszeichneten, dass sie unter ihnen arbeitete. Es gibt ja so manche Christen, die haben auch so eine Nimm-Mentalität, nicht? Immer nur nehmen, immer nur sich bedienen lassen. Nun, in den großen Kirchen, wo da eine Ein-Mann-Schau stattfindet, hier im Moment ja auch so ähnlich fast, aber ja, aber es ist ja nicht ein normales Zusammenkommen. Ja? Dem Herrn sei Dank gibt es ja auch das andere, wo wir alle mithelfen. Und ich weiß auch, dass hier in Celle sich viele bemühen, ich meine jetzt auch Schwestern, viel bemühen. Und was wir vorhin gegessen haben, waren Bemühungen von Schwestern, nicht? Dass wir alle satt geworden sind, die haben damit dazu beigetragen. Und sie tun noch mehr als nur Essen machen. Wird manches noch mehr getan. Nein, aber dass hier in einer solchen jungen Versammlung schon solche waren, die unter ihnen arbeiteten, das finde ich wirklich verwunderlich. Noch einmal, das war vielleicht noch kein Jahr her, wo diese Versammlung entstanden ist. Und da gab es welche, die arbeiteten unter ihnen. Und jetzt die Frage dort in der Gemeinde oder in der Versammlung, wo du bist, bist du einer, der arbeitet unter den Geschwistern? Oder bist du nur jemand, der empfängt von anderen und andere arbeiten lässt? Ich meine jetzt im geistlichen Bereich. Das hat jetzt noch nichts mit zu tun mit unserer Arbeit, die wir verrichten, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Sondern hier arbeiten für das Wohl der Geschwister, arbeiten für das Evangelium. Eigentlich sollte da jeder mithelfen. Jeder. Vielleicht wird das Ausmaß an dem, was gearbeitet wird, die Intensität, der zeitliche Aufwand, der ist sicher verschieden. Aber dass jemand gar nicht mithilft, davon geht Gottes Wort eigentlich nicht aus. Aber dass es da Unterschiede gibt, ist auch hier ganz klar, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn. Das heißt, ist auch klar, nicht? Das war eben nicht Herr Pfarrer. Den Herrn Pfarrer muss ich nicht erkennen. Der trägt schon eine Kleidung. Ist klar, wer der Pfarrer ist, nicht? Und der hat studiert und das ist sein Berufstitel, Herr Pfarrer. Aber damals, die waren alles Brüder. Und wer da arbeitete unter ihnen, das musste man erkennen. Das sah man nicht gleich, ja? Das sah man nicht gleich. Da musste man die Augen aufmachen, musste sehen, ah, was geschieht denn da? Wer macht denn das? Wer macht denn das? Ja? Und plötzlich, wenn man so ein bisschen längere Zeit da war, aha, dann hat man erkannt, wer arbeitete und woran er arbeitete. Und hier kann ich mir vorstellen, in Celle weiß ich das auch. Da gibt es einige, die arbeiten mit. Und wenn jemand Vogelhäuschen baut, nicht? Der Martin, weil er damit Jugendliche fürs Evangelium gewinnen will, dann baut er Vogelhäuschen. Das muss alles vorbereitet werden. Der arbeitet daran. Das ist so schön. Anerkennung der Arbeiter und Vorsteher im Herrn. Das gab es also auch solche, die vorstanden. Das ist heute etwas, was man nicht so gerne hat. Beachten wir aber, dass das doch nicht zwei verschiedene Personengruppen waren. Die einen haben gearbeitet und die anderen haben vorgestanden. Nein, das sind dieselben. Die gearbeitet haben, haben auch vorgestanden. Seht ihr, und wenn jemand sich wirklich bemüht, wenn er arbeitet, dann, wenn er dann gewisse Leitungsfunktionen übernimmt, dann nimmt man das dem auch ab, der setzt sich eben auch voll ein. Von so einem lässt man sich auch schon mal was sagen. Wenn einer aber nur rumkommandiert, ohne selbst einen Finger krumm zu machen, dann hat man das nicht so sehr gerne. Das ist auch klar. Aber was uns auch zeigt, sowas wie Vorstehen gibt es. Aber wieder war es so, dass der Vorstand, das war nicht jemand, der einfach gewählt, aber wir wählen dich als unser, du bist einfach geeignet dafür, du bist unser Vorstand. Ja, nein, sie sollten erkannt werden. Und das heißt, sie sind nicht gewählt worden, sie sind auch nicht per Berufsausbildung dazu hingesetzt worden, nein. Sie schälten sich mit der Zeit aus den Gläubigen heraus als solche, die arbeiteten und auch dann vorstanden. Und auch noch zurechtweisen. Ja, das ist ja nur das Schlimmste, nicht? Zurechtgewiesen haben die auch noch. Hat man natürlich nicht so gern. Aber da wird gesagt, die erkennt. Na gut, das Erkennen ist ja das eine. Also das ist jemand, der arbeitet viel. Das ist jemand, der auch da noch vorsteht. Und, ja, und Zurechtweisung habe ich auch schon ein paar Mal erfahren. Habe es auch schon gehört, was gesagt bekommen. Ja. Und was sollen wir? Die nicht nur erkennen, sondern über die Maßen in Liebe achten, um ihres Werkes willen. Also nicht rausmobben, oder sowas, ja, sondern über die Maßen in Liebe achten. Solche, aber beachten wir, Geschwister, was stand zuerst? Zurechtweisen, vorstehen, arbeiten? Ne, die Reihenfolge war bitte gerade umgekehrt. Arbeiten, vorstehen und ganz am Ende zurechtweisen. Erstmal arbeiten. Gute Reihenfolge. Und dann können solche auch in Liebe geachtet werden. Seid in Frieden untereinander. Ja, gerade wenn es um solche Dinge geht. Der setzt sich mehr ein wie der. Und der weist öfter zurecht und der andere wird öfter zurechtgewiesen. Und der will immer der Erste sein da und ich komme nie vorne ran. Alles solche sind ja so Dinge, wo es mal knirschen kann unter Geschwistern. Meistens knirscht ja da, wo man selbst die Position haben will, die man dem anderen missgönnt. Dann knirscht es immer am meisten. Das ist klar, weil man will selbst dorthin, wo man den anderen vermutet. Dann knirscht es gerade. Und darum hier diese Ermahnung, seid in Frieden untereinander. Vers 14 und 15 habe ich überschrieben mit aufeinander Acht haben. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig zu allen. Merken wir, dass hier drei Gruppen, es wird gesagt, es musste gehandelt werden bezüglich dreier verschiedener Gruppen, nur die Langmut bezüglich aller. Also erstens, die Unordentlichen mussten zurechtgewiesen werden. Zweitens, die Kleinmütigen mussten getröstet werden und der Schwachen musste sich angenommen werden. Es waren drei, konnte auch mal sein, dass jemand gleichzeitig schwach war und gleichzeitig kleinmütig. Das könnte schon zusammenpassen, nicht? Aber das ist, hier sehen wir auch etwas. Sowas kann natürlich eigentlich nicht in einem Dienst von der Kanzel geschehen. Ja. Da muss ich ja immer alle ansprechen. Es scheint mehr ein individueller Dienst gewesen zu sein, der eben diesen Gruppen unter den Geschwistern jeweils galt. Ich sage nicht, dass ein Zurechtweisen von Einzelnen nicht auch mal möglich ist in einer ganzen Ansprache, aber dann oft ja, fragen sich manche, was habe ich denn, nicht? Ich weiß von gar nichts. Also es ist nicht so ganz einfach. Ich denke, dass hier auch wirklich mehr ein Dienst gemeint ist, der diesen Einzelnen galt. Unordentlich war einfach ein unordentlicher Wandel, der also dem Worte Gottes nicht entsprach, zum Beispiel nicht zu arbeiten war. Eine Form des unordentlichen Wandels, ja. Die Kleinmütigen. Aber das gibt es doch wie oft unter Geschwistern. dass jemand sich gar nichts zutraut, nicht? Das oft hört man dann, das kann ich nicht, das ist zu schwer für mich, das drückt mich alles so. Das sind die Kleinmütigen. Die müssen wirklich getröstet werden. Und dann die Schwachen, nehmt euch der Schwachen an. In der Bibel, Römerbrief, Schwache sind solche, die gesetzlichen Vorschriften noch glaubten, ihnen gehorchen zu müssen. Das waren die Schwachen, ja. Die also schwach waren in ihrem Gewissen. Ist also nicht gemeint schwach an Gesundheit hier, ja, sondern schwach im Gewissen, weil sie sich gesetzlichen Vorschriften verpflichtet fühlten, denen sie eigentlich nicht mehr unterworfen waren. Aber dann seid langmütig gegen alle. Ich kann eben nicht erwarten, dass der Unordentliche heute noch unordentlich war und morgen der ordentlichste Mensch ist. Ich kann nicht erwarten, dass der Kleinmütige ab morgen nie mehr so etwas wie Kleinmut in seinem Leben zeigt. Diese Gefahr zur Kleinmut wird bei ihm bleiben. Und jemand, der, wollen wir mal sagen, so ein bisschen eine gesetzliche Gesinnung hat, da kann ich nicht glauben, der kommt ihm die ganz große Erleuchtung und ab morgen hat er nie mehr was zu tun mit dem Gesetz. Das ist für ihn ein für alle Mal abgehakt. Nein, meistens sind das Dinge, die sehr widerstandsfähig sind. Das ist alles das Unordentliche. Wenn jemand da irgendwie so veranlagt ist, ich bin das in manchem auch. Meine Kinder, kriegen immer einen Schrecken, wenn sie mich tapezieren sehen oder anstreichen oder irgend sowas, wie das dann nachher aussieht. Und das habe ich bis heute nicht ganz abgelegt. Immer ein bisschen arg großzügig. Das ist so ein bisschen geblieben. Also ich bin da kein Ordnungsfanatiker geworden. Ich weiß von meinem Mitschwäger, dass gerade das Gegenteil der Fall sein soll. Ich müsste mal alles auf dem Punkt sein. Und das ist in seinem Naturell und das bleibt so. Und bei mir ist das andere so ein bisschen geblieben. Da haben manche Mühe. Dass solche Dinge, die sind oft sehr resistent, nicht? Und Kleinmütigkeit ist auch resistent und Gesetzlichkeit ist auch resistent. Und darum seid langmütig gegen alle. Wir müssen dann tragfähig sein. Aber das heißt nicht, ja gut, also die Geschwister sind ja alle langmütig, ich kann so bleiben, wie ich bin, nicht? Muss mich nie ändern, die Geschwister sind ja langmütig und das sollen sie ja auch sein. Nein, wir sollen uns auch Mühe geben. Dann Freude, habe ich überschrieben, 16 bis 18, Freude, Gebet, Dankbarkeit. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Dank sagt in allem. Drei Sätze, nicht? Ganz kurz, ganz knapp. Könnten wir uns mal dick, so mit dickem Filzstift, so was draufschreiben. Nicht? Die drei Sätze mal so untereinander übers Bett hängen. Abends, wenn wir dann davor knien und sagen, Herr, wie war das heute? War das so? Freut euch alle Zeit, wie war der Tag? Freut euch alle Zeit, oh wei. Betet unablässig, Dank sagt in allem. Wir haben ja auch im Römerbrief geht das so, wie so Posaunenschüsse. Boom, boom, boom. Ja, und wenn man die Sätze liest und sagt, ja, und das hier, wie es hier noch heißt, die Worte, alle Zeit, unablässig, in allem, ja, dann wird es. Gut, muss man nicht viel zu sagen. Aber das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Kurz und knapp, ne? Kurzer, knapper Wille. Drei Dinge. Dann den Geist löscht nicht aus. Jetzt kommt noch etwas über den Heiligen Geist in den Versen 19 bis 22. Den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest, von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Und dann, wir müssen zum Schluss kommen, in den Versen 23 bis 28 haben wir abschließende Mitteilungen und Wünsche.
Ich lese sie, er selbst aber, der Gott des Friedens. Was für ein Wort, nicht? Sie hatten Drangsal, Verfolgung. Der Gott des Friedens. Heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Der ganze Mensch, Geist, Seele und Leib, untadelig bewahrt. Hier sehen wir, dass das Ganze Gott zugeschrieben wird. Es heißt ja nicht, heiligt euch, bewahrt euch, sondern es heißt, Gott heilige sie, Gott bewahre sie. Und dann wird gesagt, treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Davon war Paulus überzeugt. Das konnte er sagen. Ich denke, dass dieser Vers treu ist, der euch ruft, er wird es auch tun. Der korrespondiert mit dem Vers am Anfang, wissen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Er wusste, Gott hatte sie auserwählt. Und dieser Gott, der sie auserwählt hat, der ist treu. Und der wird die, die er auch auserwählt hat, der wird sie auch bewahren. Vers 25 wieder, ein kurzer Befehl. Brüder, betet für uns. Es ist interessant, dass er ihnen hier nicht sagt, für welche Anliegen. Für das Evangelium, für das oder das. Ich glaube, Paulus war 3 Wochen in ihrer Mitte gewesen. Und er hatte dort gearbeitet. Dort waren er und seine Mitarbeiter, da waren Menschen zum Glauben gekommen. Da war eine Versammlung entstanden in Thessaloniki. Sie hatten auch gesehen, er hatte dort in Thessaloniki ja sogar mit eigenen Händen gearbeitet, um niemandem zur Last zu fallen in diesen 3 Wochen. Wahrscheinlich vom Geist Gottes geführt, denn sonst hätte er schlecht denen was sagen können, die jetzt nicht mehr arbeiteten unter ihnen. Hätten gesagt, oh Paulus, du hast gut reden, du tust ja auch nichts mehr. Du verdienst ja deinen Lebensunterhalt auch nicht mehr. Nein, er hat dort extra gearbeitet. So konnten sie nichts gegen ihn sagen, auch in dieser Hinsicht nicht. Hatten keine Entschuldigung. Nun, so war er in ihrer Mitte gewesen. Wir haben gesehen, wie eine Mutter, wie ein Vater, diese 3 Wochen. Und wenn er jetzt sagt, Brüder, betet vor uns, dann wussten sie genau, was der Dienst von Paulus war. Jetzt war er an einem anderen Ort, jetzt war er in Korinth. Aber sie wussten genau, worin seine Aufgabe bestand und was sein Dienst war. Denn so war er 3 Wochen in ihrer Mitte gewesen. So musste ihnen das nicht extra gesagt werden, wofür sie denn jetzt beten sollen, dass das Wort laufe oder dass wir verschont bleiben vom bösen Menschen oder sowas. Alles das hatten sie erfahren. Er kam gerade von Philippi, er war dort im Gefängnis gewesen, hatte ihnen das alles berichtet. Insofern kannten sie seine Umstände, sie kannten seinen Dienst, hatten den an ihnen sich selbst erlebt, so wussten sie genau, wofür sie beten sollten. Wissen wir auch, wenn wir so für Brüder beten, was ihr Dienst ist, was ihre Nöte sind, was ihre Belastungen sind. Oft ist ja natürlich so, also heute schneie ich rein, morgen laufe ich wieder weg. Aber ich habe einen Bruder hier am Ort, der viel arbeitet, da wisst ihr mehr von. Da wisst ihr mehr von, hoffe ich doch, von den Mühen und den Beschwerden. Und kann man auch mehr für beten. Von Paulus wussten die auch hier ziemlich viel. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit heiligem Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen werde. Der wurde ja in der Zusammenkunft vorgelesen. Jetzt fehlte da einer. War krank oder auf Reisen oder hatte mal gerade keine Lust, in die Zusammenkunft zu kommen. Weiß ich nicht, ob es das damals auch schon gab. Heute gibt es sowas, wo andere Dinge dann wichtiger sind. Ja, allen vorgelesen. Ja, dann musste dann das nochmal vorgelesen werden, dem, der da gefehlt hatte. Die mussten also schon gucken, sind alle Geschwister da? Und wenn nicht alle da waren, halt. Dem muss das, der kriegt nochmal eine Extra-Lektion. Dem wird das auch noch vorgelesen. Ja, ich weiß das aus Nadrak in Rumänien. Da war ein alter Bruder, ist jetzt schon beim Herrn, Onkel Eduard de Lomini. Und der hatte immer ein Auge, sind alle Geschwister da? Alle da? Ließ am Sonntag so seinen Blicke schweifen über die Schar der Geschwister und registrierte, ach, der ist nicht da, der ist nicht da. Und jetzt war er schon Rentner. Und am Montagmorgen hat er sich auf den Weg gemacht. Zu den Geschwistern, die am Sonntag gefehlt haben. Manchmal waren sie natürlich wirklich krank, vielleicht sogar bettlägerig. Die haben sich dann riesig gefreut, dass er vorbeikam. Andere, ja, warum kommst du denn? Ja, ich habe dich gestern vermisst. Aber dann hat er immer eins auch getan. Er hat den Geschwistern dann erzählt, was am Sonntag im Dienst des Verkündigung gesprochen wurde und die Eindrücke, die er so davon hatte, hat er ihnen allen mitgeteilt. Schöner Dienst, der so ein bisschen hier an dem entspricht, was Paulus hier sagt, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Kurze Zeit später hat er ihnen den zweiten Brief geschrieben, den ihr dann nächsten Monat hören werdet. Hier in dem heutigen Brief, noch einmal der Kern war die Entrückung. Der Kern des zweiten Briefes wird dann sein, das, was der Entrückung folgt, der Tag des Herrn, der auch in diesem Brief schon angeklungen ist, aber der dann doch im zweiten Brief weiter entfaltet wird und auch Ereignisse, die diesem Tag des Herrn vorausgehen, die zwischen der Entrückung und dem Tag des Herrn liegen. Dinge, die sich zwar vorbereiten heute schon, wenn ich jetzt an den Abfall denke, nicht? Der Abfall der Christenheit, der bereitet sich wirklich mit Riesenschritten unter unseren Augen vor. Wozu soll uns dieser Brief ermuntern? Er soll uns dazu vor allem ermuntern, den Herrn lebendiger zu erwarten. Wenn jeder von uns in der Erwartung leben würde, ganz praktisch, der Herr kann jeden Moment kommen. Ich weiß nicht, wie in meinem Leben auch, wie viel sich da doch ändern würde, wenn das Bewusstsein uns mehr prägen würde.